Guten Morgen, liebe Geschwister. Danke. Das Thema ist angekündigt, steht an der Leinwand. Wir haben schon eine ganze Reihe an Predigten jetzt gehört, angefangen von Chunkos, zuletzt von Felix Fach. Gute Impulse und es kommen noch zwei spannende, wo wir angeschaut haben, was ist Gemeinde, was hat Gott vor mit Gemeinde. Heute ist mein Predigttext, der Leib Christi als Ausbildungsstätte, der stammt aus Epheser 4, Vers 12. Das ist der Kern, die Zurüstung der Heiligen für ihren Dienst und zum Aufbau des Leibes Christi. Der Epheserbrief ist ein Brief, wo Paulus darum ringt, den ganzen Brief durch, dass die Augen geöffnet werden von seinen Lesern, von den Zuhörern, jetzt von uns. Er ringt darum durch den Epheserbrief hindurch, dass wir verstehen, was ist unsere Identität, nicht als der Einzelne, sondern wirklich als das Volk Gottes, als die, die herausgerufen worden sind, als die, die Christus begegnet sind, als die, die ihr Leben dem Herrn anvertraut haben. Und er fängt an zu beschreiben, um es irgendwie greifbar zu machen, und gebraucht dafür Bilder. Und allein im Epheserbrief gibt es mindestens 7 markante Bilder für das, was wir Gemeinde nennen. Meiner Meinung nach, wenn man genau hinguckt, ich habe es mir gestern Abend extra nochmal angeschaut, stecken da noch ein paar mehr mit drin, die muss man schon zusammenfassen. Aber selbst 7 völlig unterschiedliche Bilder. Manche davon kennen wir, der Leib Christi, der Tempel Gottes, die Armee, die Braut Christi, die Mitbürger, die Haushaltsgenossen Jesu, die Miterben. Es gibt lauter verschiedene Bilder, die Paulus bemüht, die sehr unterschiedlich sind. Und Bilder dienen immer dazu, um etwas deutlich zu machen, um etwas herauszustreichen. Das ist nie, dass es so ist es, sondern hinzuschauen, zu verstehen, was ist an dem Bild das, was hier zu mir sprechen soll, damit ich ein besseres Verständnis bekomme. Und deswegen würde ich gerne nochmal mit uns beten, weil das ist Gott, dass Gott uns aufschließt, wie er es sieht, was er sieht, dass wir das ergreifen können. Okay? Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns herausgerufen hast. Irgendwann in unserem Leben bist du hineingetreten und hast uns gerufen. Und ich bete genau wie Paulus gebetet hat, öffne du uns die Augen. Lass du uns verstehen, wozu du uns gerufen hast. Dass wir nicht stehen bleiben in dem, woran wir uns gewöhnt haben, was uns normal erscheint, was die anderen machen, sondern dass wir ergreifen die Herrlichkeit dessen, wozu du uns gerufen hast. Und so lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du in jedem Einzelnen wach bist und das ihm deutlich machst, was du sagen willst. Amen. Bevor ich über diesen Vers 12 spreche, um das Bild etwas abzurunden, das Kapitel 4 ist schwerpunktmäßig über den Leib Christi, das Bild, gucken wir uns einmal an das Zielbild, was Paulus malt. Er sagt, guck mal, das ist, wo wir hinwollen, so soll es aussehen. Und er formuliert es so, bis wir alle hingelangen, zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes und so eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Das ist, wie er das beschreibt, wo wir hinwollen. Das wollen wir erkennen. Er setzt noch eins drauf und sagt, Denn wir sollen nicht mehr wie Unmündige sein, hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, die mit uns ein falsches Spiel in die Irre führen wollen, sondern vielmehr lasst uns die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm, dem Haupt, wird nämlich der ganze Leib mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke zusammengefügt und verbunden durch jedes einzelne Körperteil, das seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe leistet. So wächst der Leib heran und wird durch Liebe aufgebaut. Hier ist also das Bild vom Leib, was Paulus in anderen Briefen auch nochmal weiter ausbreitet, aber hier ist es knapp zusammengefasst und er sagt, guck mal, stellt euch vor, ein Leib und das Haupt ist Christus und aus dem Haupt heraus sind wir gerufen in einen Wachstumsprozess. Das ist nichts, was sozusagen da anfängt und sofort wieder aufhört, sondern es ist ein Wachstumsprozess. Indem wir herausgerufen werden, indem wir dazugehören, geht es um ein Wachstum. Und der Leib soll wachsen, der Leib Christi soll wachsen. Und der Leib Christi ist nicht die Gemeinde. Das ist eine Verkürzung. Das ist euch vielleicht auch aufgefallen, von den 7 Bildern, die Paulus verwendet, gibt es ein einziges, was für Gemeinde spricht. Und das ist die Ekklesia, die Versammlung, die Herausgerufenen, wenn die sich versammeln, die Ekklesia. Das ist, was Gemeinde im Kern meint. Die anderen Bilder sprechen ganz andere Sprache. Und hier der Leib. Und der Leib ist Christi, ist das, was Gott offensichtlich auferbauen will, wachsen soll. Und darin hat jeder von uns einen Platz. Jeder von uns ist Teil davon. Seitdem Jesus zum Himmel aufgefahren ist, beim Vater ist, seinen Heiligen Geist ausgegossen hat, wächst dieser Leib. Und in diesem Leib gibt es Gelenke und da gibt es Körperteile. Und du bist ein Gelenk oder du bist ein Körperteil, wobei ich sagen würde, Gelenke sind auch ein Körperteil. Aber Gelenke haben nochmal eine besondere Funktion in der Verbindung. Irgendwo in diesem Leib hast du einen Platz. Bist du eingeladen, deinen Platz einzunehmen und deinen Beitrag zu leisten. Paulus sagt, jedes Körperteil hat einen Beitrag beizutragen. So wächst der Leib Christi und wird durch Liebe aufgebaut. Das ist das Zielbild, wo wir hingerufen sind, wo wir hinwachsen wollen. Wo kommen wir her? Auch das beschreibt Paulus im Epheserbrief, im 4. Kapitel, nämlich in den Versen 2 und 3. Indem er sagt, liebe Geschwister, setzt alles daran, die Einheit des Friedens zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Das ist nämlich das Band, das euch zusammenhält. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig, geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Ziemlich genau vor drei Jahren, im Oktober, als ich für die Gemeinde gebetet habe, war das die Stelle, die der Herr mir gegeben hat. Und seit 3 Jahren bewege ich diesen Text und ich meine, vor 3 Jahren war das der Aufruf. Der Aufruf war, bewahrt die Einheit des Friedens, die Gott uns geschenkt hat. Die Herausforderung war, sich nicht zu erheben über den Nächsten, sondern nachsichtig oder barmherzig, wie manche Übersetzer sagen, miteinander umzugehen, liebevoll, freundlich. Und seitdem sind wir unterwegs. Und seitdem ist viel passiert. Das ist, wo wir herkommen. Das Zielbild habe ich gemalt, was Paulus uns vor Augen stellt. Wo wir hinwollen, zur Fülle in Christus. Und was ich wahrnehme in diesem Jahr ist, dass wir einen guten Schritt weiter sind auf diesem Weg. Dass wir unterwegs sind. Dass wir nicht mehr vorrangig um uns kreisen. Es gibt Zeiten, da ist das notwendig. Da war das nötig, genau hinzuschauen. Wo stehen wir? Wo hakt's? Was können wir tun? Was müssen wir tun? Aber das ist, wenn man gesundet, wenn man weiter wachsen will, darf man da nicht stehen bleiben. Und wenn ich mir die Bilder nochmal Revue passieren lasse, Sommercamps, Frauenfrühstück, Männerfreizeit, die Dienste, die in der Gemeinde laufen, an unseren ausländischen Gästen, an den Bedürftigen mit der Tafel, da, wo wir unterstützen, in die Mission hinein. Wenn man da hinguckt, wenn ich die vor Augen habe, dann spüre ich viel Freude, viel Aufbruch. Und gestern, Bina hat es schon erwähnt, war Prozesstag. Ich habe ein Bild mitgebracht, war vorne und 36 von uns waren da, um zu bewegen. Was kann wo anders gemacht werden, was kann verbessert werden, wo wollen wir mit anpacken? Und ich saß am Rand und war begeistert. Wir sind nicht da, wo Paulus sagt, wir sein sollen und können. Aber wir sind auf dem Weg. Auf diesem Weg. Und das ist gut. Wie kommen wir weiter? Dazu hat Paulus auch an dieser Stelle eine klare Meinung. In Vers 7 sagt er, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade geschenkt hat. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Lasst uns mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke zusammengefügt und verbunden sein und jedes einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch Liebe aufgebaut, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und so weiter, was er im Zielbild geschrieben hat. Er sagt, das ist der Weg. So geht es und nicht anders. Ganz konkret, was hier gesprochen wird, ist, jeder von uns hat von Gott Gaben geschenkt bekommen, Fähigkeiten gegeben, wurden ihm gegeben. Und die Frage ist, wie bringe ich die ein? Was mache ich damit? Und wir verstehen aus der Gesamtbotschaft, die Jesus uns gegeben hat, diese Gaben und Fähigkeiten sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich. So unterschiedlich, wie wir Menschen sind. Das sind ganz unterschiedliche. Und es gibt in dem Sinne keine Wertigkeiten. Nur eins ist klar, jeder ist wichtig. Und wann immer einer von uns, und wenn ich es bin, meinen Platz nicht einnehme, dann leidet der Leib. Versteht ihr, dann mag es sein, dass eine Gemeinde organisatorisch funktioniert. Aber das hat nichts zu tun damit, dass der Leib wächst hin zu dem Haupt Jesus. Dass wir das werden, was wir sein können und sollen, passiert nur dann, wenn jeder von uns versteht, was Gott ihm an Gaben und Fähigkeiten gegeben hat und versteht, wie kann ich die einbringen, fruchtbar. Und jetzt sind wir bei dem eigentlichen Predigttext. Epheser 4, 11 bis 12. Und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Wozu hat er die gegeben? Zur Ausrüstung der Heiligen für ihren Dienst, zum Aufbau des Leibes Christi. Braucht uns jetzt nicht zu überraschen, das hat er ja an den anderen Stellen schon deutlich gemacht. Das ist, worum es geht. Gucken wir uns jetzt diesen Vers wirklich im Detail an. Erste ganz einfache Frage ist, wer sind diese Heiligen? Und ich hoffe, guck mal deinen Nachbarn an, guck mal nach links und rechts und sag, wenn du das denkst, du bist ein Heiliger. Du auch. Dann mach das mal. Deine Frau ist ein Heiliger. Ja, das glaubst du vielleicht nicht, ja? Sag das mal zu deinem Nachbarn. Du bist ein Heiliger. Und ihr könnt euch auch ruhig mal nach hinten umgucken, weil sonst sitzt da jemand, der alleine ist und auch der ist ein Heiliger. Jeder, der herausgerufen ist vom Herrn, wo Gottes Geist am Wirken ist, ist ein Heiliger. Ein Heiliger unterwegs. Nicht vollkommen, nicht perfekt, aber ein Heiliger unterwegs. Deswegen brauchen wir ja die Zurüstung. Wenn wir perfekt wären, brauchen wir die nicht mehr. Das Wort gilt all den Heiligen, die unterwegs sind. Und das sind wir. Wir sollen zugerüstet werden. Und das Spannende ist, zu ihrem Dienst. Das heißt, Paulus geht davon aus, diese Heiligen, jeder von uns, hat einen Dienst. Gucken wir uns das an. Was sind das für Dienste? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich vermute, weil so ging es mir jahrelang, ich bin permanent im Gemeindekontext am Denken. Aha, Gemeinde. Und jetzt kommt eine Predigt darüber, dass ich mich hier mehr einbringen soll und vielleicht sollte ich doch den Putzdienst übernehmen und wieso bin ich nicht im Kinderteam aktiv wieder? Oder das ist aber alles nicht, was in der Epheser 4 steht. Da wird null über Gemeinde gesprochen. Da wird über den Leib Christi gesprochen. Der universale, durch alle Zeiten durch, real existierende Leib Christi, wo wir ein Teil davon sind. Was sind diese Dienste? Das Wort, was da verwendet wird, ist Diakonia. Und wir kennen das, die Menschen, die so einen Dienst ausüben, das sind Diakone. Das Wort. Und wir denken, ne, wir haben sofort vor Augen, naja, wir haben ja ein paar Diakone, aber das ist ein bestimmtes Amt, eine bestimmte Funktion in einem bestimmten Gebilde, was sich Gemeinde nennt. Paulus sagt, jeder Heilige ist berufen zu einem Diakonat, hat ein Diakonat, ist ein Diakon. Was bedeutet dieses Wort? Ich habe es dahinter aufgeschrieben, weil Jesus verwendet vier verschiedene Begriffe, wenn er über Diener spricht. Und einer davon ist dieser Diakon. Und der Diakon war ein Diener, der das Markante daran war, das war der, der bei Tisch aufwartet. Und wenn ihr mal in einem gehobenen Restaurant seid, wo ihr da irgendwo ganz gediegen, nicht, mit weißer Tischdecke und Silbergeschirr und tralala esst und speist, dann habt ihr das sicherlich schon mal vielleicht erlebt, dass es da diese Diener gibt, die stehen irgendwo verborgen. Aber wenn dein Teller Suppe ist, leer ist, dann ist der plötzlich neben dir und Teller ist weg. Oder dein Glas ist leer und es wird eingeschenkt. Der Diener, den hier das Wort Diakon meint, ist jemand, der da ist, warten kann, aber hinschaut. Hinschaut, was ist nötig, was ist der Bedarf und dann reagiert. Er ist bereit. Eine sehr spannende und spannungsvolle Aufgabe. Ich habe das lernen dürfen, als ich im Zivildienst war, habe ich einen Mann gepflegt, der ab Hals abwärts gelähmt war. Der konnte nur noch den Kopf bewegen. Und da habe ich das ein Stück weit gelernt, dieses stundenlang passiert gar nichts. Du kannst aber auch nichts machen. Also kannst du jetzt nicht sagen, jetzt dattel ich mal ein bisschen, ne? Stöpsel rein und du bist einfach da und wartest darauf, wann ist es nötig, wann ist es dran zu dienen. Das ist der Dienst, das ist dieser Diakon. Jemand, der bereit ist zu dienen, nicht sich selbst zu suchen, es geht nicht um ihn selbst, sondern da, wo er dient, hinzuschauen, bereit zu sein und wenn der Bedarf da ist, zu handeln. Aktiv zu werden. Jesus verwendet dieses Wort in der markanten Stelle, wo er darüber spricht, wie es unter uns sein soll. Wenn jemand unter euch groß sein will, dann soll er euer Diener sein. Das ist dieser, dann soll er euer Diakon sein. Und auch an anderen Stellen verwendet Jesus dieses Wort Diakon, um uns seine Jünger zu ermutigen, zu sagen, seid so wie ein Diakon. Habt diese Haltung, dass ihr unterwegs seid im Leben und hinschaut. Erkennt, wo es Bedarf. Wo bin ich dran? Wo kann ich beitragen? Wo kann ich mit dem, was mir gegeben ist, dienen? Das ist die Haltung, die hier beschrieben wird. Und wir merken nochmal, es geht nicht um Ämter, es geht nicht um eine Gemeindestruktur, über die Paulus hier redet, sondern es geht um jeden Einzelnen von uns, der angesprochen ist. Wenn ich sehen will, dass der Leib Christi wächst, wenn ich erleben will, dass ich in die Fülle hineinwachse, die Christus für mich hat, dann bin ich eingeladen, diese Haltung eines Diakons zu haben. Unterwegs zu sein und hinzuschauen und bereit zu dienen, weil ich selber beschenkt bin. Was sind das für Dienste? Wir ahnen es, wenn wir verstanden haben, dass es nicht um ein Amt geht, sondern darum, dass es eine Haltung ist, die ich als Diakon einnehme, dann ist völlig klar, das sind völlig unterschiedliche. Weil deine Gaben und Fähigkeiten sind völlig unterschiedlich, die Gott gegeben hat. Und das sind weitaus mehr als nur diese 5, die hier aufgezählt werden. Das sind weitaus mehr als die 9, die Paulus an anderer Stelle aufzählt. Das sind die Gaben und Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat. Und wie gesagt, es geht nicht zuerst um die Gemeinde. Denn wir sind in die Welt gesandt. So wie Jesus vom Vater in die Welt gesandt wurde. Unser Auftrag ist doch nicht, in der Gemeinde zu sein, sondern unser Auftrag ist, zu dem Jesus uns beauftragt ist, hineinzugehen in die Welt. Matthäus 28, 19, der ausdrückliche Befehl, geht hin in die Welt, geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern und so weiter. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Oder 17, 15, wo Jesus ausdrücklich im hohen priesterlichen Gebet betet, So wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen. Das heißt, der eigentliche Auftrag für uns ist, dass wir als Glieder am Leib Christi unterwegs sind in dieser Welt und dort dienen. Das ist das ganze Bild. Und es ist eine völlige Verkürzung, wenn wir das nur beschränken auf bestimmte Aktivitäten in einer konkreten Ortsgemeinde. Das geht völlig an dem vorbei. Hier wird nicht über Ämter gesprochen, hier wird nicht über Gemeindedienste gesprochen, sondern um unseren Auftrag, den wir haben in dieser Welt. Und die Frage ist, habe ich das ergriffen? Wir sind in der Welt. Machen wir uns nichts vor, wir sind da drin. Die Frage ist nur, wie sind wir da drin? So wie alle anderen auch? Oder habe ich ergriffen, dass ich als ein Herausgerufener, als ein Geheiligter unterwegs bin in dieser Welt? Habe ich eine Vorstellung, wie Gott meinen Arbeitsplatz sieht? Habe ich eine Vorstellung, wie Gott meine Kollegen und Kolleginnen sieht? Verstehe ich, was mein eigentlicher Auftrag ist, da wo ich bin? Und wenn du jetzt innerlich zusammensackst und sagst, Mai, Martin, lass mich in Ruhe, ich mache schon so viel in der Gemeinde, da kann ich jetzt nicht auch noch über die Welt nachdenken, dann verstehe ich das total. Aber ich möchte dich an die Hand nehmen und herausreißen, weil das ist die völlig falsche Schublade. Jesus hat nie an keiner Stelle uns in die Gemeinde gesandt. Er hat uns in die Welt gesandt. Dort fruchtbar zu sein. Da einen Unterschied zu machen. Und wenn du auf diese Fragen, die ich vorhin gestellt habe, keine Antwort hast, dann geht es dir wie mir. Als ich Anwalt wurde, habe ich keine Ahnung gehabt, was ich machen soll. Na klar, ich kenne meine Ordnung, ich kenne die Prao, ich kenne die Prago, ich weiß, wie ein Anwalt sich zu verhalten hat und worum es geht. Aha, das ist derjenige, der richtige Antworten geben muss, wenn er gefragt wird. Und wenn sie richtig sind, hofft er, dass er dafür Geld kriegt. Ja, eine völlige Verkürzung, weil ich musste verstehen, Herr, warum bin ich Anwalt? Wozu mache ich das hier? Was ist mein Auftrag? Und ich habe am Anfang keine Ahnung gehabt. Aber wenn ich anfange, das zu ergreifen, dass es nicht darum geht, richtige Antworten zu geben. Richtige Antworten können die 8000 Kollegen hier in Frankfurt geben. Früher oder später können die richtigen Antworten Computer mit künstlicher Intelligenz geben. Mein Auftrag ist, dass die Menschen, die Gott zu mir schickt, dass ich die bereit berate, dass ich die ein Stück begleite. Und es kann sein, dass die Fragen, die sie stellen und die Antworten, die ich geben könnte, und die sollen natürlich richtig sein, dass die nur der kleinste Teil davon sind. Sondern mein Auftrag ist, den Menschen zu dienen, der Organisation zu dienen, der Firma zu dienen. Das ist mein Auftrag, und zwar vom Herrn her. Und das ist was völlig anderes, als richtige Antworten zu geben. Und ich sage euch, dann fängt Nachfolge an, total spannend zu werden. Und wenn du jetzt sagst, Martin, nicht jeder ist Rechtsanwalt oder Geschäftsführer oder Inhaber oder Unternehmer, wo er selber bestimmen kann, wie es läuft. Ich bin nur kleines Rädchen irgendwo. Lasst mich diese Geschichte euch erzählen, die ich erlebt habe. Ich war in Philippinen, in Manila, und da ist es drückend heiß, auch nachts. Und so war ich früh morgens schon um kurz nach vier wach und habe gedacht, komm, ich nehme die Gelegenheit und lauf mal ein bisschen hier sozusagen. Ich hoffte auf Kühle draußen. Ich gehe raus und lauf da durchs Viertel und guck mal, was da ist. Und hatte wirklich Kühle erwartet und sonst niemand. Und ich ging die Straße runter und ich sah am Ende der Straße, an der Kreuzungsecke, sah ich eine Gruppe von Männern, die zusammenstanden. So ganz merkwürdig. Und die hatten so Westen an und ich dachte, das ist schräg. Was machen die da? Ja, bin näher gegangen, dann hörte ich, dass die singen. Noch näher gegangen und dann stellte sich heraus, das waren Christen. Und die merkten natürlich auch mein offenkundiges Interesse. Und wir kamen ins Gespräch. Und dann erzählten mir diese, das waren Müllmänner. Und Müll in Manila ist richtig Unrat, ja. Weil die Leute kippen zum Großteil das Zeug einfach auf die Straße und die Tonnen quellen über und nichts mit sauberer Mülltrennung und tralala. Und diese Müllmänner sind ziemlich ganz unten in der gesellschaftlichen Ansehen. Und diese Männer sagten zu mir, ja, wir sind Christen, wir beten jeden Morgen zusammen, wir gehen durch unser Viertel und erledigen unsere Aufgabe und wir verstehen uns als Wächter dieses Viertel, das Gott uns anvertraut hat. Und sie erzählten, wir wissen, wo Ehepaare Stress haben, wo Trennung ansteht. Wir wissen, wo es Krankheit gibt oder einen Todesfall. Wir wissen, was abgeht, wo jemand arbeitslos ist. Und wir beten dafür und wir sind für die Leute da. Und sie berichteten und sagten, dass seitdem sie das tun, schon seit ein paar Jahren, dass seitdem die Kriminalitätsrate in diesem Viertel um 2/3 gefallen war. Und ich dachte, wow. Das sind Männer Gottes, die ergreifen, was ihr Auftrag ist, was ihr Diakonat ist, wozu sie da gesetzt sind, wozu sie gesetzt sind. Sie verstehen das. Wenn wir ergreifen wollen, wozu wir gesetzt sind und wozu wir gesandt sind, dann bin ich der Überzeugung, dass Paulus recht hat, dann brauche ich Zurüstung. Dann brauche ich Menschen, die mir helfen, mich bestärken, für mich beten, mit denen ich im Austausch bin und wo ich erleben kann, wie ich wachse in meinem Dienst, auf dass ich mehr Frucht bringe. Nur so leben wie alle, da brauche ich keine Zurüstung von der Gemeinde. Da brauche ich keine Zurüstung vom Leib. Will ich ergreifen, wozu der Herr mich gesandt hat, an die Stelle, wo ich bin, in die Nachbarschaft, wo ich lebe, in die Freizeitgruppen, in denen ich mich bewege. Leute, wenn du das ernsthaft anfangen willst, dann, mir ging es jedenfalls so, ich habe gesagt, Hilfe. Wer hilft mir? Wer hat Gedanken? Wer hat Ideen vom Herrn her? Wie kann ich Anwalt sein, wie es sich Jesus vorstellt? Ich habe keine Idee gehabt. Ich habe hinzugefügt, bei aller meiner Betonung raus in die Welt, dass es natürlich die Gemeinde gibt, weil das ist unser Zuhause. Und natürlich gilt all das, was ich eben gesagt habe, auch für die Gemeinde. Aber so rum. Ist das deutlich von der Gewichtung her? Das wäre der Moment, wo ihr nicken könntet. Versteht ihr, das heißt ja nicht, dass wir anders sein sollen in der Gemeinde. Ganz umgekehrt. Damit ich Zurüstung erlebe von Geschwistern, die unterwegs sind, die schon mehr Erfahrung haben mit diesem Dienst, mit diesem Verständnis unterwegs zu sein, dazu muss es zwingend notwendig sein, dass ich einen Ort habe, wo ich sein kann, wo ich zugerüstet werde, wo ich mich austauschen kann, wo ich zusammen beten kann. Und wo natürlich ich mich einbringe mit meinen Gaben und Fähigkeiten, wo ich das einüben kann, wo ich das lernen kann. Natürlich, so wie unser Zuhause. Zu diesem Zweck sind die Gaben gegeben. Das Wort, was hier Paulus verwendet, kennen wir wahrscheinlich, das sind Charismen. Charisma ist Gnadengabe. Das sind Gaben, die wir aus Gnade empfangen haben. Und da gibt es viel drumherum, viel, was immer wieder erzählt wird, was sind denn diese Gaben? Ich würde es sehr einfach und sehr schlicht machen. Jede Gabe und Fähigkeit, die Gott uns gegeben hat, jedem von uns, wenn die unter der Herrschaft Jesu geheiligt wird, ist ein Charisma. Der Unterschied ist nicht, dass ich eine Gabe und eine Fähigkeit habe, sondern ob die Gabe und Fähigkeit unter der Herrschaft Jesu geheiligt dient. Das ist ein Charisma. Und da gibt es eben so viele Gaben, wie es gibt. Und das ist weitaus mehr als der fünffältige Dienst oder der neunfältige Gabenaufzählung. Das sind markante Gaben, die Paulus da hervorhebt. Aber glaubt mir, ich kenne den Unterschied, ob jemand super Gitarre spielt und hier vorne steht und super Gitarre spielt und die Frucht ist, alle stehen da und denken, wow, spielt der toll Gitarre. Oder alle denken, Gitarre, wer hat Gitarre gespielt, weiß ich nicht, aber wir waren in der Gegenwart Gottes. Wir haben Jesus angebetet. Und das war hilfreich, wie der gespielt hat. Ja, das stimmt. Versteht ihr, eine Gabe wird dann ein Charisma, wenn es unter der Herrschaft Jesu vom Geist Gottes geheiligt zum Dienst eingesetzt wird. Und das ist, was wir suchen. Dazu sind wir berufen. Das steht uns zu, dass wir mit den Gaben und Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat, dass wir unter der Herrschaft Jesu durch seine Leitung in dieser Welt unterwegs sind. Und du wirst Frucht bringen. Es geht nicht anders. Es gibt keine einzige Stelle, die was anderes betont. Charismen sind immer und ausschließlich zum Dienst gegeben, sind nie ein Selbstzweck. Geht ja auch nicht anders. Die Gaben und Fähigkeiten, die wir mitbringen, haben wir. Was wir damit machen, ist die Frage. Wie setzen wir das ein? Und zwar sind sie zum Dienst gegeben, am Nächsten und zum Aufbau des ganzen Leibes. Der Challenge ist klar. Welches sind deine Gaben, die Gott dir gegeben hat? Und wenn du jetzt zusammenzuckst und denkst, wow, mir fällt keine einzige auf Anhieb ein, dann ist es gut und ganz wichtig, hinzuschauen. Weil nochmal, Paulus, das Wort Gottes, nicht nur an dieser Stelle, geht immer davon aus, jeder von uns hat Gaben und Fähigkeiten, die wertvoll sind, weil sie von Gott sind. Es gibt keinen einzigen Menschen, der keine Gabe oder Fähigkeit hat, und wenn er es selbst ist. Das Entscheidende ist, dass unsere Augen aufgetan werden und wir das erkennen, dass wir das ergreifen. Und ganz ernsthaft, ich denke, wenn du wirklich zweifelst, habe ich Gaben und Fähigkeiten und wenn, habe ich keine Ahnung, welche das sind, dann ist es dringend notwendig, dass du dich mit ein paar Freunden, die mit dir unterwegs sind, zusammentust. Das nennt man dann Hauskreis. Und darüber redest und sagst, können wir mal ein halbes Jahr lang gemeinsam unterwegs sein, uns austauschen, im Gebet sein. Ich möchte gerne meine Gaben und Fähigkeiten, die Gott mir gegeben hat, erkennen, verstehen und ergreifen, damit sie Frucht bringen. Und der zweite Schritt, wo und wie bringst du sie ein? Und das ist wichtig. Und die Antwort auf die Frage müsstest du sofort haben. Wenn du nicht weißt, wo oder wie du deine Gaben einbringst, dann bringst du sie nicht ein. Und es geht nicht um Leistung. Das zeigen die Gleichnisse, die Jesus uns erzählt. Ja, es gibt Menschen, die haben ein Talent. Es gibt welche, die haben 5 oder 10 Talente. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht das Wertvolle. Das macht nicht den entscheidenden Unterschied. Es gibt diese Unterschiede. Und jemand, der ein Talent hat, braucht nicht 5 Talente. Der braucht ein Talent. Die Frage ist, was mache ich mit meinen Talenten? Das ist, wo Jesus gegen vorgeht, wenn er sagt, der das eine Talent hat und es vergräbt, das geht nicht. Das geht nicht. Dass die Talente unterschiedlich sind, ist kein Problem für Jesus, ist kein Problem für den Vater, sollte uns kein Problem sein. Wir können uns freuen an meinen Geschwistern, die unendlich viel besser talentiert sind und Dinge können als ich. Die einzige Frage ist, was ist mit den Talenten, die Gott mir anvertraut hat? Was mache ich damit? Das ist die Frage. Die Zurüstung ist nicht, das hoffentlich ist jetzt schon deutlich, nur die Aufgabe der Leitung. Weil die Zurüstung geschieht durch den Leib. Jeder von uns hat Gaben und Fähigkeiten. Jeder von uns kann helfen und damit dienen, dass wir einander zurüsten. Also die Vorstellung, Martin, das habe ich jetzt verstanden, und jetzt mögen mal die Ältesten erklären, die 5, ne? 5 haben wir, glaube ich, ne? Die 5 Ältesten mögen jetzt mal bitte erklären, wie sie jetzt uns hier zurüsten. Ja? Manchmal habe ich so eine Haltung ein bisschen gespürt, ne? Wenn die Leitung doch endlich mal, ne? Und wenn die Leitung doch endlich mal auf mich zukäme und wenn ich mal endlich ermutigt würde, irgend dies und jenes noch was. Das ist nicht das, worüber Paulus hier redet. Der Leib rüstet sich gegenseitig zu. Und natürlich die Ältesten auch. Natürlich sind die Ältesten mit einer besonderen Aufgabe gesetzt, Rahmen zu setzen, strukturell zu helfen und diesen Prozess der Zurüstung zu unterstützen. Aber es ist doch völlig Banane und eine völlige Überforderung zu sagen, die 5 sollen das jetzt machen. Und die können das auch gar nicht. Weil wenn deine Gabe und Fähigkeit ist, zu kochen, wisst ihr, wer euch am besten zurüsten kann? Die Michaela. Und wenn du von einer geistlichen Frau etwas lernen willst, dann gehst du zu Michaela und sagst, darf ich dich in den nächsten 3 Monaten unterstützen. Ich möchte von dir lernen. Ich möchte zugerüstet werden. Ich möchte lernen, für 120 Leute zu kochen und nicht Panik zu kriegen, wenn es dann plötzlich 140 sind oder nur 80. Eine fantastische Gabe. Was für ein Schatz wir mit Michaela haben. Wir rüsten zu. Du denkst, du hast handwerkliche Gaben und Fähigkeiten und dann gehst du mal zum Baueinsatz. Ja, das ist gut. Meine Empfehlung wäre, häng dich an Otto und sag, Otto, können wir gemeinsam Wegstrecke zusammengehen? Ich möchte von dir lernen. Ich möchte zugerüstet werden. Ich möchte meine Gaben und Fähigkeiten einsetzen. Wir haben hier so viele Schätze unter uns. Die gilt es zu heben. Anstatt dass wir auf, entschuldige den Ausdruck, auf 5 Hansel gucken und sagen, die müssen jetzt aber mal leisten. Das ist nicht, wie der Leib aufgebaut wird. Jedem werden die Charismen zuteil und jeder ist gerufen, sie zur Zurüstung der Heiligen und zum Aufbau des Leibes einzubringen. Natürlich gibt es diese Ältesten. Ja? Natürlich sind sie wichtig. Natürlich haben sie eine bestimmte Aufgabe. Und indem sie uns dienen, ist es nur richtig, dass wir für sie beten. Wann hast du das letzte Mal für die Ältesten gebetet? Nein, brauchst nicht aufzeigen. Aber eine ernsthafte Frage. Ein guter Maßstab ist, jedes Mal, wenn ich meckere, 1 Minute, dann bete ich 2 Minuten anschließend für die Person. Eine sehr gute Regel, hilft sehr, das Meckern einzustellen. Wir beten für die Ältesten, natürlich. Wir gucken, wo wir es ihnen leicht machen, indem wir uns unterordnen und sie ermutigen. Natürlich. Aber das ist kein Privileg der Ältesten, das gilt für uns alle. Wir sind ermahnt, uns alle gegenseitig unterzuordnen. Wir sind ermahnt, wirklich jeden zu ermutigen. Weil wir ja von allen lernen können. Weil jeder von euch mich zurüsten kann, mir was mit auf den Weg geben kann, mir ein Wort Gottes zusprechen kann. Kommt zur Zusammenfassung und hoffe, dass ihr ein bisschen Geschmack gewonnen habt für diesen Perspektivwechsel. Dass wir als Gemeinde wir sind. Die, du und ich. Eine andere gibt es nicht. Und die Frage ist, ergreife ich, wozu ich beauftragt bin? Eine der zentralen Aufgaben der Gemeinde des Leibes Christi und damit unser aller ist die Zurüstung von uns Heiligen zu unserem Dienst. Und da bleiben diese Fragen im Raum stehen. Was ist mein Dienst? Verstehe ich den? Was sind meine Gaben und Fähigkeiten, die ich einbringen kann? Verstehe ich die? Um mich in Bewegung zu setzen. Und das ist nicht in echt, ne? Erstmal ist das ein richtiger Schritt, aber am Ende des Tages ist es kein Mehraufwand. Wir sind sowieso in der Welt. Irgendwie leben wir sowieso. Nur wir machen es entweder so, wie die Welt es macht, oder wir leben so, wie der Herr sich das gewünscht hat, ermöglicht hat durch seinen Tod, dass wir fruchtbar sind. Dass wir Tage leben, wo wir am Ende des Tages hören von unserem Vater, das ist gut. Es ist passiert, was passieren sollte. Das ist, worum wir in jedem Vater unser beten. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Jeder, der wachsen und seinen Dienst in der Welt fruchtbar leben will, muss Teil des Leibes Christi sein, sonst passiert dieser Heiligungsprozess nicht. Woher soll er kommen? Und es wird nur passieren, wenn du verbindlich irgendwo Teil dieses Leibes bist. Wenn du weißt, wo ist meine lebendige Zelle, wo gehöre ich hin, wo ist mein Platz? Nur da, wo ich verbindlich bin, wird Wachstum geschehen. Sonst geistere ich da irgendwo draußen rum. Dann wächst der Leib Christi und wird aufgebaut zur Fülle des Lebens und wir werden reife, gefestigte und fruchtbare Glieder an seinem Leib und werden erleben, was Paulus als Zielbild uns mitgegeben hat, dass wir in die Fülle Christi kommen und das erleben. Können wir einen Moment noch still sein und einfach mal hinhören, Herr, ist da irgendwas für mich drin? Was gibt es da für mich drin? Gibt es Fragen, die ich habe? Und dann hinzuschauen, wie will ich damit umgehen? Weil das Sinnloseste wäre, du gehst da vorne raus und weißt nicht mehr, wie du aussiehst. Also sagt das Paulus. Du erinnerst dich nicht mehr an das, was der Herr zu dir gesagt hat. Lass uns einen Moment stille sein vor unserem Herrn. Durch diese wunderbare Einladung zu einem Mittagessen, was uns viel spart an Zeit zu Hause, haben wir Zeit hier miteinander. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du die Zeit nach dem Gottesdienst nutzt, dass wir wahrnehmen, wir sind als Heilige hier miteinander unterwegs. Dass wir im Gespräch sind, dass wir miteinander reden. Dass wenn du Fragen hast, wenn du eine Ermutigung für jemanden hast, wenn du ein Wort Gottes für jemanden hast, dass wir uns austauschen, dass wir das tun. Und anfangen, unterwegs zu sein. Wenn du konkret denkst, ich möchte gerne verstehen, was es heißt, Kindergärtnerin zu sein unter der Herrschaft Jesu. Wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, wie man Elektroingenieur sein kann, geistgeleitet. Das sind die richtigen Fragen. Aber ich will das lernen. Dann guck dich um, ob es jemand anders gibt, der in demselben Schuhen steht. Und wenn der auch sagt, ich habe keine Ahnung, wunderbar, dann schließt euch zusammen und sagt, wir beide werden beten und Gott suchen, um das zu ergreifen. Und wir lassen nicht, bis wir es verstehen und bis es wir erleben, als dass wir verändert sind. Das ist, was uns zusteht. Wir haben das Gute, dass wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, Gott anzuschauen. Und bring das vor deinen Herrn.